Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Haben Menschen ein Recht darauf, Hilfe zu erhalten, wenn sie ihrem Leben ein Ende setzen wollen? Das ist eine grundsätzliche Frage, die hat das Bundesverfassungsgericht durch sein Urteil im Februar 2020 grundsätzlich mit Ja beantwortet. Der assistierte Suizid ist damit in Deutschland legal geworden, aber eine genaue rechtliche Regelung, die steht noch aus. Es gibt momentan 3 Gesetzesentwürfe und demnächst sollen die Beratungen im Rechtsausschuss des Bundestags erstmal weitergehen. Das Ganze muss eine Entscheidung des Einzelnen bleiben, sehr selbstbestimmt, das ist klar. Aber es gibt doch einen ganzen Schwanz an Fragen, die sich daraus ergeben. Zum Beispiel die Frage, was machen Einrichtungen, die todkranke Menschen versorgen? Können sie den assistierten Suizid in ihren Räumen untersagen, weil das ihrer grundsätzlichen Ausrichtung widerspricht? Sollten sie das tun? In der katholischen Kirche ist die Antwort relativ einfach. Da sieht man traditionell eine christliche Verpflichtung zum Lebensschutz und die steht eben jeglicher Unterstützung eines Suizids entgegen, so wird da argumentiert. In der evangelischen Kirche in Deutschland gibt es Stimmen, die sagen, bei aller Priorität für den Erhalt des Lebens können wir doch todkranken Menschen in unseren Einrichtungen so einen Weg nicht verwehren. Was dafür und was dagegen spricht, so einen assistierten Suizid auch in evangelischen Einrichtungen durchführen zu lassen. Das möchte ich jetzt mit Werner Weinhold besprechen. Er ist theologischer Leiter der Johannesstift-Diakonie, eines großen Sozialunternehmens, das unter anderem 4 stationäre Hospize betreibt. Herr Weinhold, wir haben zu Beginn der Sendung den Rechtsphilosophen Reinhard Merkel gehört. Der war früher Mitglied im Deutschen Ethikrat. Und er sagt, bei einer dramatischen Leidenssituation könnte es moralisch sogar geboten sein, einem Sterbewilligen zu einem sanften Sterben zu helfen. Finden Sie das auch aus christlicher Sicht geboten?
Das ist immer eine Einzelfallentscheidung. Darauf legen wir ja sehr viel Wert. Sie haben vorhin einleitend schon darauf hingewiesen, dass es um Lebensschutz geht. So einfach ist es natürlich nicht. Denn ein Christenmensch, sage ich mal freimütig, steht immer im Gegenüber zwischen Lebensschutz, Fürsorge für den anderen, die uns aufgegeben ist, und der Achtung der Autonomie. Das heißt, um Herrn Merkel aufzunehmen, es mag Situationen geben im Leben eines Menschen, wo es aus Fürsorgegründen und aus Gründen der Achtung seiner Autonomie geboten sein kann, ihn mindestens zu begleiten, wenn er sich assistiert suizidiert, ja.
Bisher haben wir ja nur dieses Urteil, das sagt, Menschen haben ein Recht auf so eine Begleitung. Wir haben keine genaueren gesetzlichen Regelungen. Und diese verschiedenen Gesetzentwürfe, die es gibt, da können wir jetzt nicht im Einzelnen drauf eingehen. Aber das Spektrum geht da im Grunde von relativ geringer Regulierung und vor allem dem Gedanken, dass das nicht im Strafgesetzbuch verankert sein darf, bis zu hohen Auflagen, also mehrere Beratungsgespräche und Gutachten sollen da erstellt werden, denn sonst wäre die Sterbehilfe weiterhin strafbar. Die Gegner finden, dass es ein zu harter Eingriff ist, bleibt da ein Grundrecht nach dem Bundesverfassungsgericht, das können wir also nicht über das Strafgesetzbuch regeln. Was würden Sie denn sagen, welche Regelungen sind aus Ihrer Sicht unabdingbar?
Regelungen sind meines Erachtens immer dafür da, Menschen zu schützen und Menschen Sicherheit im Handeln zu geben. Auch das mag im Einzelfall unterschiedlich sein, indem, wenn ich in den Bereich des Sterbens gehe, in den Bereich End of Life, so sagt man ja modern, wird es schwierig, rechtliche Regelungen zu machen. Ich bin schon froh, dass das Ganze aus dem Bereich des Strafgesetzbuches raus ist. Es ist am Ende eine Würdefrage, eine Verfassungsfrage, dahin wird es ja auch verschoben. Und ich denke, der Gesetzgeber wird merken, das sehen Sie an den Entwürfen, die jetzt ja auf dem Tisch liegen, dass man gar nicht so viel regeln kann. Man kann Beratungspflichten regeln, man kann Zeiten regeln. Und was man auch regeln muss, das gibt ein Gesetzesentwurf ja auch vor, man muss regeln, dass diese Formen am Ende des Lebens möglich sein müssen für möglichst viele Menschen. Wenn Sie in die Sterbehilfeorganisation der Schweiz gucken, das hat mal jemand erhoben, dann zahlen Sie im Regelfall zwischen 5.000 und 7.000 Euro ein, bevor Sie überhaupt auf den assistierten Suizid zugreifen können, wenn Sie das dann wollen. Und da hätten wir als christliche Kirchen, glaube ich, allesamt ein großes Interesse, wenn wir uns auf den Weg begeben, dass möglichst viele Menschen auch in gleicher Weise, wenn sie dann die Entscheidung treffen, in dieser Weise begleitet werden.
Das sagen Sie jetzt im Hinblick auf die finanziellen Möglichkeiten. Es gibt aber ja auch diese Frage, was ist mit Menschen, erstens, die nicht todkrank sind, also die aus anderen Gründen sagen, ich will meinem Leben ein Ende setzen. Und was ist mit Menschen, die so krank sind, dass man sagt, im Grunde sind die nicht mehr zu einer selbstbestimmten Entscheidung fähig, aber die vielleicht doch klare Phasen haben und die vielleicht doch sehr deutlich auch diesen Wunsch auf einen assistierten Suizid äußern.
Bei der zweiten Gruppe, wenn sie klare Phasen erleben, sind sie ja in der Lage, eine Entscheidung zu treffen. Wir würden als diakonischer Träger, wie vermutlich alle im evangelischen Bereich, die Grenze ziehen, wo Menschen diese klare Entscheidung nicht mehr treffen können, weil die Beendigung des Lebens keine Frage ist, die man im Grunde delegieren kann. Das ist eine große Herausforderung an der Stelle, weil alles das, was wir tun, natürlich dann auch wieder eingrenzt. Da kommen wir aber möglicherweise nicht umhin. Das andere ist, wenn Sie sich die, ich sag mal, die Multiperspektivität von Leiden und Schmerzen angucken, dann haben wir, das haben wir in Corona ja nochmal gelernt, wir haben eine hohe Sensibilität für physische, also körperliche Schmerzen und psychische Schmerzen. Wir arbeiten aber in der Medizin und in der Ethik lange damit, dass es auch psychische Schmerzen geben kann, dass es psychosoziale Schmerzen gibt, dass es spirituelle Schmerzen gibt. Und wenn man das ganze Spektrum anguckt, dann muss man ehrlicherweise sagen, es gibt eine Form von Schmerz, die ist nicht messbar, die ist aber genauso hoch zu achten am Lebensende, wenn Menschen eine Entscheidung treffen wie alle anderen Formen.
Aber in einem Gutachten dann auch schwer zu messen.
Das ist richtig.
Und wie ist jetzt die aktuelle Situation? Also wir haben keine gesetzliche Regelung, wir haben aber Vereine in Deutschland, die den assistierten Suizid durchführen, die nach ihren eigenen Richtlinien urteilen. Dürfen diese Vereine in die Einrichtungen der Johannesstift-Diakonie kommen und so einen assistierten Suizid durchführen oder auch nur darüber informieren?
Wir haben das faktisch noch nicht erlebt, weil Menschen in unseren Einrichtungen arbeiten und leben, die darauf bisher nicht zugegriffen haben. Möglicherweise liegt es daran, dass wir andere Präventiv- und andere End-of-Life-Formen entwickelt haben, die wir auch schon anwenden. Der assistierte Suizid, darauf weisen wir ja immerhin, wenn wir im Gespräch sind, ist eine Form des Umgangs am Ende des Lebens. Es gibt andere Formen, die sind ähnlich aktiv, das Sterbefasten, das heißt das bewusste Aussetzen von Essen und Trinken, ist ja auch eine aktive Form, dem Leben ein Ende zu setzen, auch in einer freien Entscheidung. Die Form der palliativen Sedierung ist etwas und die Erfahrung, die wir machen, ist, das Thema kommt von Patienten, Bewohnern und Gästen immer weniger auf, je mehr wir palliativ und andere Formen der Schmerztherapie anwenden.
Sie haben auch für Ihre Mitarbeitenden einen Flyer erstellt, in dem geht es grundsätzlich über Sterbewünsche. Ist die Frage nach dem assistierten Suizid oder die Bitte um einen assistierten Suizid, ist das ein, in Anführungszeichen, normaler Sterbewunsch wie andere auch? Oder ist da doch noch was anderes drin, weil eben das Lebensende sozusagen christlich formuliert nicht in Gottes Hand, sondern in Menschenhand liegt?
Wir erleben das im Moment in der Tat eher als die Ausnahme, wie schon immer. Aber dadurch, dass die Gesellschaft dieses Thema diskutiert, ich würde sagen endlich diskutiert, kommt natürlich der Einstieg in solche Gespräche. Ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr, kannst du mir ein Medikament besorgen? In solchen Formulierungen immer häufiger im Gespräch. Und deswegen haben wir diesen Flyer formuliert, um Mitarbeitende fit zu machen, das Gespräch zu führen. Im Gespräch entwickeln sich aber dann meist ganz andere Formen.
Aber ist das nicht ein enormer Druck auch auf die Mitarbeitenden? Also gerade wer im Hospiz arbeitet, arbeitet da ja mit dem Wunsch, die letzten Tage möglichst angenehm zu gestalten, ja, Leiden zu lindern und so weiter. Aber im Grunde wahrscheinlich doch mit einer Grundhaltung, das Leben möglichst lange zu einem schönen Ende zu führen. Wenn da jetzt plötzlich jemand kommt und sagt, du, ich bin hier im Hospiz, aber eigentlich wäre ich am liebsten morgen weg. Was macht das mit Mitarbeitenden?
Das ist ganz unterschiedlich. Wir haben Mitarbeitende erlebt, die wir, seitdem wir offen mit dem Thema umgehen, sagen, endlich. Endlich, weil das Leben am Ende schön zu gestalten, kann eben manchmal auch bedeuten, Leid zu vermindern. Wir haben Mitarbeitende, die sagen, ich habe deutliche Probleme damit, dass es eine aktive Form der Begleitung im Suizid geben kann. Mit denen machen wir Prozesse, wir machen Mediation, wir klären auf. Wir haben, als wir unsere Haltung entwickelt haben, dass wir grundsätzlich am Lebensende den assistierten Suizid nicht für die richtige Möglichkeit halten, aber in begründeten Ausnahmefällen ihn durchzuführen, dass wir die Mitarbeitenden gerade in der Hospiz- und Palliativarbeit voll überwiegend mitgenommen und mitbekommen haben und sie sagen, wir kümmern uns und es ist eine Präventivmaßnahme, dass ich offen darüber sprechen kann. Wir begleiten das natürlich mit viel Fort- und Weiterbildung und anderen Prozessen.
Und wenn Sie in die Schweiz blicken oder in die Niederlande, wo der assistierte Suizid schon länger möglich ist und wo die Zahlen einfach relativ hoch gehen, also in der Schweiz hat sich das im Laufe eines Jahrzehnts vervierfacht, haben Sie dann manchmal auch Bedenken, wenn das jetzt hier enttabuisiert wird, wenn die Möglichkeiten bestehen, dann ist das irgendwann eine Form des Lebensendes, von der Menschen denken, sie müssten die wählen, weil sie eben nicht niemandem auf der Tasche liegen wollen, niemanden zu Besuchen anhalten wollen. Sie wollen einfach da möglichst schnell und für alle anderen bequem aus dem Leben scheiden.
Diese Befürchtung hätte ich eher nicht. Es kann passieren. Ich hätte eher die Befürchtung, dass mit der weiteren Tabuisierung andere Formen des Suizids eine Rolle spielen. Das ist das eine, denn der assistierte Suizid ist ja im Grunde genommen eine reflektierte, im Prozess begleitete Form des Lebensabschiedes, der dann aktiv dem Leben am Ende setzt. Es gibt aber ja andere Formen. Es gibt Form. Wir haben Geriatrien und wir erleben regelmäßig, dass Menschen sich das Leben nehmen, weil sie keine andere Möglichkeit sehen. Das ist das eine. Und das zweite ist, der assistierte Suizid ist ja nur eine Form im End-of-Life-Prozess. Und wir machen die Erfahrung, dass auch als wir angefangen haben, aktiv über das Sterbefasten zu arbeiten, das Sterbefasten anzubieten, dass der Hype dann auch nicht nach oben gegangen ist, alle Leute plötzlich Sterbefasten gefordert haben. Wir gehen sehr sensibel, auch begleitet durch Ethikarbeit, durch psychosoziale Betreuung, mit Therapiezielveränderungen, also palliativer Sedierung und anderen Formen am Ende des Lebens um, haben auch da nicht die Erfahrung, dass das nach oben gegangen ist. Und ich vermute, wir leben in einer Gesellschaft, wenn wir es gut hinbekommen, die Sterbeprozesse und den assistierten Suizid zu integrieren in diese Gesellschaft erstmal, dann wird das auch nicht weit nach oben gehen. Möglicherweise wird es auch den einen oder anderen aktiven Suizid verhindern.
Sie haben bei einer Tagung der Evangelischen Akademie vor ein paar Wochen auch über die Position der Johannesstift-Diakonie gesprochen. Und da hat jemand von einem anderen evangelischen Werk gesagt, Moment mal, wir haben auch Einrichtungen der Jugendhilfe, so wie Sie auch. Und da sagen uns die Mitarbeitenden, wir brauchen von unserer Einrichtung ein klares Nein zum assistierten Suizid, denn sonst können wir diesen Jugendlichen, die so sehr ihr Leben in Frage stellen, nicht gegenübertreten und sagen, wir kämpfen hier um dein Leben. Was sagen Sie? Ich meine, Sie haben auch Jugendhilfe in Ihrer Einrichtung.
Möglicherweise sagen wir sind im Prozess an der Stelle noch nicht fertig. Möglicherweise werden wir das in der Jugendhilfe auch sagen müssen. Wichtig ist in dem Bereich diakonischer Träger, dass jeder Träger, und zwar in der Zusammenbetrachtung von Mitarbeitenden und von den Menschen in der Jugendhilfe, Klienten oder Bewohnern und Gästen, gemeinsam in diesem Prozess ein Verständnis entwickelt, was wollen wir eigentlich, wo wollen wir hin. Das verlangt die Fürsorge und die Barmherzigkeit, die uns in dem Prozess aufgelegt ist. Und dann mag es sein, dass auch ein Träger sagt, das gibt es bei uns nicht, das machen wir nicht. Er muss dann aber auch die Konsequenzen tragen und sagen, dann halten wir auch den Satz, wir begleiten Menschen bis zum Lebensende. Oder wir sind da, wenn du uns brauchst, nicht mehr durch. Das eine geht nicht ohne das andere. Und da gibt es viele verschiedene Möglichkeiten.
Aber die Konsequenz ist, wenn ein Träger sagt, wir machen das nicht, dann gegebenenfalls auch einen todkranken Menschen aus dem Hospiz woanders hin zu verlagern, wenn diese Person entschieden hat, sie will aber einen assistierten Suizid machen.
Es ist in einem Fall in Berlin vor anderthalb Jahren auch passiert. Nicht bei uns, aber in einem Fall. Das ist eine konsequente Haltung. Das wäre nicht unsere Haltung, weil wir sagen, wir sind bei euch bis zum Lebensende und lassen den assistierten Suizid, das geht ja im Moment mindestens zu. Und wenn die rechtlichen Regelungen da sind, würden wir uns auch bereit erklären, bis zum Lebensende zu begleiten, ohne dass wir das von Mitarbeitenden verlangen. Aber wir haben ein Unternehmen, in dem Menschen sind, die sagen, ich bin auch bereit, das zu begleiten.
Und was sagen Sie jetzt einem, sagen wir mal, katholischen Kollegen, der sagt, wie könnt ihr nur, das ist unchristlich, was ihr da macht?
Also ich bin immer vorsichtig mit dem Wort unchristlich. Die katholische Kirche lebt ja sehr viel stärker normorientiert als die evangelische Kirche und ist sehr stark von einem Lehramt geprägt. Und wenn das eine konsequente Haltung ist, die von allen mitgetragen wird, dann ist das eine Haltung, die man von einem Caritas-Träger, das sind ja die katholischen Träger, mit allem Respekt dann auch akzeptieren muss. Der Träger muss akzeptieren, dass Menschen ihn dann verlassen, weil sie diese Haltung nicht mittragen. Am Ende sage ich immer, dem Christenmenschen ist aufgetragen, mit großer Barmherzigkeit solche Prozesse zu begleiten. Und wenn alle Beteiligten eines Trägers sich darüber einig sind, dass das ihre Haltung sind, müssen sie mit aller Barmherzigkeit dafür sorgen, dass die Menschen dann anderswo gut versorgt werden.
Barmherzigkeit, das ist vielleicht eine ganz gute Richtlinie für diese schweren Fragen zum Lebensende. Vielen Dank, Werner Weinhold, evangelischer Pastor und theologischer Vorstand der Johannesstift-Diakonie.